Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die britische Premierministerin May hält auch nach der Abstimmungsniederlage im Parlament an ihrem Brexit-Kurs fest. Auf Antrag der Opposition musste sie sich heute zum weiteren Vorgehen äußern. Statt einen von vielen erwarteten Plan B vorzulegen, wiederholte May ihre bekannten Positionen. Sie schloss sowohl eine Rücknahme des Austritts aus, als auch eine zweite Volksabstimmung. Stattdessen kündigte sie Nachverhandlungen mit der EU an.
Das Schicksal Großbritanniens bleibt weiter in der Schwebe. Als Theresa May sich heute Nachmittag ins Parlament begibt, erwarten nur wenige eine Überraschung. Und so kommt es auch. Keine Verlängerung der Austrittsfrist, kein Zugeständnis an die Opposition. Der ungeregelte Brexit bleibt als Drohkulisse weiter im Raum. Der richtige Weg, um No Deal zu verhindern, ist, wenn dieses Haus meinen Deal akzeptiert. Und das will diese Regierung weiterhin erreichen. Theresa Mays Plan B ist im Prinzip ihr alter Plan A. Die Auffanglösung für die irische Grenze will sie noch einmal mit der EU nachverhandeln. Ich werde hier weiter Gespräche führen und die Ergebnisse wieder der EU vortragen. Kopfschütteln und Fassungslosigkeit bei der Opposition. Wieso glaubt sie, dass das, was sie schon im Dezember in Brüssel nicht verhandeln konnte, diesmal funktionieren sollte? Das fühlt sich an wie ein schlechtes Déjà-vu. Abgestimmt werden soll über Mays neuen Plan hier am nächsten Montag. Die Chancen, dass May ihren Deal in Brüssel noch einmal nachverhandeln kann, sind mehr als gering. Und auch das britische Parlament hat allmählich genug. Ab heute Abend werden Abgeordnete per Zusatzantrag versuchen, einen ungeregelten Brexit unmöglich zu machen. Der Nervenkrieg geht weiter.
In der EU wurde Mays Rede zurückhaltend aufgenommen. Ein Sprecher von Ratspräsident Tusk sagte, es habe sich nichts verändert. Die EU sei zwar immer zu Gesprächen bereit, über den Austrittsvertrag könne aber nicht nachverhandelt werden.
Der Tag in Brüssel begann am Morgen mit einem regulären Treffen der Außenminister. Bislang gab es in der EU weitgehend gemeinsame Brexit-Sprachregelungen. Vor dem Treffen scherte der polnische Außenminister allerdings aus. Er schlug vor, die umstrittene Rückfalllösung, den Backstop, für eine offene Grenze zwischen Irland und Nordirland zu befristen. Ich glaube, das ist eine der Lösungen, die man in der Europäischen Union diskutieren kann. Ich weiß aber nicht, ob das machbar wäre. Der Backstop ist einer der Hauptstreitpunkte im Austrittsvertrag. Demnach bleibt das Vereinigte Königreich in der Zollunion, solange man keine Lösung für eine offene Grenze in Irland nach dem Brexit findet. Bislang ist die EU hier unnachgiebig. Der Vorschlag des polnischen Außenministers ist bislang kaum mehrheitsfähig. 10 Wochen vor dem Austrittsdatum allerdings braucht es dringend neue Vorschläge, um einen harten Brexit noch zu verhindern. Theresa May habe sie heute nicht geliefert. Ich denke, im Moment gibt es keinen Plan B. Aber was ich höre, ist, dass sie nun parteiübergreifend mit allen Beratungen durchführt.
Eigentlich müssen die jetzt wirklich endlich zu einer gemeinsamen Position kommen, über die man verhandeln kann. Und nicht einen Antrag stellen auf Austritt, ohne zu wissen, wie sie es machen wollen.
Die Verhandler in der EU-Kommission sehen in Mays Rede offenbar ebenfalls wenig Substanz. Kommentare blieben jedenfalls bislang aus. Brüssel wartet erneut auf Besuch aus London.
In Berlin haben die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder begonnen. Am ersten Tag legten die Arbeitgeber noch kein Angebot vor. Die Gewerkschaften Verdi und DBB fordern 6% mehr Geld, mindestens aber 200 Euro im Monat. Die Beschäftigten der Länder dürften nicht schlechter gestellt werden als die öffentlich Bediensteten im Bund und in den Kommunen.
Lautstarke Proteste der Gewerkschaften. Sie gehören zum Ritual von Tarifgesprächen. Gut 200 Demonstranten ziehen heute früh zum Verhandlungsort in Berlin. 6% mehr Lohn, so die Forderung. Sonst drohe der öffentliche Dienst der Länder bei den Gehältern den Anschluss zu verlieren.
In einer Situation anhaltend hoher Haushaltsüberschüsse, in einer Situation wirtschaftlichen Aufschwungs, auf den Binnenmarkt gestützt, wann, wenn nicht jetzt? Sind Lohnerhöhungen nachhaltig, gut, spürbar und wirksam für den öffentlichen Dienst?
Laut Gewerkschaft wird für knapp 1 Million Beschäftigte der Länder verhandelt. Außerdem soll ein möglicher Abschluss auf gut 2 Millionen Beamte und Pensionäre übertragen werden. Laut Arbeitgebern wären das 10 Milliarden Euro Mehrausgaben pro Jahr. Sie weisen die Forderungen als überhöht zurück. Die finanziellen Spielräume seien begrenzt.
Die Länder haben einen großen Schuldenberg. Die Schuldenbremse greift endgültig ab 2020. Und das bedeutet eben, dass auch es Vorgaben für die Länder gibt, von ihren 750 Milliarden Schulden etwas zurückzubezahlen.
Der erste Verhandlungstag endete heute ohne Ergebnis. Anfang Februar sollen die Tarifgespräche weitergehen. Bis dahin deutet vieles auf Warnstreiks hin. Verdi und Beamtenbund kündigten bereits an, ihre Mitglieder zu mobilisieren, etwa in Kitas oder Unikliniken.
Die Hilfsorganisation Oxfam sieht weltweit die Kluft zwischen Arm und Reich weiter wachsen. Eine Entwicklung, die sich nach dem aktuellen Bericht der Organisation auch für Deutschland belegen lässt. So hätten die Milliardäre hierzulande ihr Vermögen vergangenes Jahr um 20% steigern können. Die Armutsquote liege dagegen auf dem höchsten Stand seit mehr als 20 Jahren. Deutschland gehöre damit zu den Industrienationen mit der größten sozialen Ungleichheit. Wer als Flüchtling in der EU Asyl erhalten will, der muss das Verfahren dort durchlaufen, wo er zuerst registriert wurde. Darauf hatten sich die Mitgliedstaaten im Rahmen der Dublin-Verordnung verständigt. Auf dieser Grundlage hat Deutschland im vergangenen Jahr wesentlich mehr Flüchtlinge in andere EU-Länder zurückgeschickt als 2017. Das belegen Zahlen des Bundesinnenministeriums. Sie zeigen aber auch, dass es in sehr vielen Fällen gar nicht erst zur Rückführung kommt.
Viele Flüchtlinge streben ein Asylverfahren in Deutschland an, doch oft ist Deutschland für das Verfahren gar nicht zuständig. Dann versuchen die Behörden, die Flüchtlinge in das zuständige Land zurückzuschicken. 2018 gab es 54.910 sogenannte Übernahmeersuchen an andere EU-Staaten. Diese stimmten aber nur in 37.738 Fällen zu. Wirklich überstellt in ein anderes EU-Land wurden nur 9.209 Personen. Dennoch so viele wie noch nie.
Wenn es den Behörden jetzt gelungen ist, die Zahlen noch zu verbessern, dann steigt auch ein Stück Glaubwürdigkeit unserer Migrationspolitik. Humanität für die Schutzbedürftigen, aber Steuerung gegenüber jenen, die nicht schutzbedürftig sind.
Doch gerade die Humanität, so die Linke, spiele beim derzeitigen System keine Rolle.
Wir lehnen ja generell das Dublin-System ab, weil es eigentlich gescheitert ist, wie wir sehen, weil die Verteilung funktioniert nicht innerhalb der EU. Und deswegen eben dieser Vorschlag mehrheitlich vom Europäischen Parlament, dass man guckt, welche Ansatzpunkte gibt es für den einzelnen Schutzsuchenden in den entsprechenden Ländern? Können Sie die Sprache, wo haben Sie Familie?
Bei den Rückführungen gibt es generell viele Hindernisse, Beispiel Griechenland. Jahrelang fanden wegen Mängeln im dortigen Asyl- und Aufnahmesystem gar keine Überstellungen aus Deutschland statt. 2018 waren es gerade einmal 6. Zudem stoßen deutsche Behörden in anderen Ländern wie Italien und Ungarn auf Widerstände, wenn sie Flüchtlinge zurückführen wollen.
Wegen des Giftanschlags auf den ehemaligen russischen Doppelagenten Skripal in Großbritannien hat die EU Sanktionen gegen mehrere Russen verhängt. Betroffen sind unter anderem der Chef und der stellvertretende Leiter des Militärgeheimdienstes GRU. Sie dürfen nicht mehr in die EU einreisen, zudem wird ihr Vermögen in Europa eingefroren. Auch die beiden Agenten, die den Anschlag im März vergangenen Jahres verübt haben sollen, wurden auf die Sanktionsliste gesetzt. Die israelische Luftwaffe hat in der Nacht mehrere iranische Ziele im Nachbarland Syrien bombardiert. Dabei wurden nach Angaben von Aktivisten mindestens 11 Menschen getötet. Laut einem Armeesprecher richteten sich die Angriffe unter anderem gegen mutmaßliche Trainingslager iranischer Militärbrigaden sowie eine Einrichtung auf dem internationalen Flughafen von Damaskus. Der Iran zählt neben Russland zu den engsten Verbündeten des syrischen Präsidenten Assad.
Explosionen am Himmel über Damaskus vergangene Nacht. Luftabwehrraketen und Dutzende Einschläge. Die heftigsten Angriffe seit Monaten. Anders als sonst üblich bestätigt Israels Militär das Bombardement iranischer und syrischer Waffen- und Trainingslager. Die Antwort auf einen Raketenangriff von syrischem Boden aus, so Premierminister Netanyahu. Wir stellen uns gegen den Iran und die syrischen Streitkräfte, die seine Werkzeuge sind. Wer uns verletzen will, wird verletzt. Wer uns mit Zerstörung droht, wird die Konsequenzen tragen. Alles begann mit dem Abschuss einer iranischen Drohne über Israel im Februar 2018. Über Monate bombardiert Israels Luftwaffe daraufhin hunderte Militärstützpunkte, Waffenlager, Radaranlagen in ganz Syrien. Das Ziel, die iranische Infrastruktur dort vollständig zu zerstören. Israel greift den Iran direkt an, der Iran wiederum Israel indirekt über seine Verbündeten und Vertreter in Syrien. Dieser punktuelle Krieg könnte in eine offene Konfrontation münden. Israel hat das Skigebiet auf den Golanhöhen nach dem Raketenangriff gestern vorläufig abgesperrt und warnt vor einer weiteren Eskalation.
Die iranische Fluggesellschaft Mahan Air darf nicht mehr in Deutschland starten oder landen. Das Luftfahrtbundesamt entzog dem Unternehmen mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis. Das Außenministerium begründete den Schritt mit der Wahrung außen- und sicherheitspolitischer Interessen. Neben iranischer Geheimdienstaktivitäten in Europa bestehe der Verdacht, dass die Airline Menschen und Material in Kriegsgebiete geflogen habe, insbesondere nach Syrien.
Seit mehr als zwei Jahren wird das marode Segelschulschiff Gorch Fock saniert. Heute hat es Besuch von Verteidigungsministerin von der Leyen bekommen. In Bremerhaven sagte sie, dass sie in einigen Wochen über die Zukunft des Traditionsschiffs der Marine entscheiden werde. Erst sollen jedoch die Korruptionsvorwürfe und die Kostenexplosion rund um das Schiff aufgeklärt werden. Ursprünglich war die Sanierung mit 10 Millionen Euro veranschlagt. Inzwischen ist die Rede von 135 Millionen.
Horst Stern hat in den 70er Jahren Fernsehgeschichte geschrieben mit einer ganz neuen Art von Naturfilmen. Schonungslos prangerte er in seiner ARD-Sendung Sterns Stunde Tierquälerei und Umweltsünden an. Zu einem politischen Eklat kam es, als Stern eine Episode über den Rothirsch mit dem Satz enden ließ: Man rettet den deutschen Wald nicht, indem man O Tannenbaum singt. Bereits vergangenen Donnerstag ist der Journalist und Umweltschützer gestorben. Er wurde 96 Jahre alt.
Sterns Stunden. Mit dieser Fernsehreihe wurde Horst Stern in den 1970er Jahren bundesweit bekannt. Darin zeigt er die heimische Tierwelt und übt als einer der ersten auch aktiv Kritik am Umgang von Menschen mit Tieren.
Ohne den Fluchttrieb des Pferdes wären Galopprennen niemals möglich. Es ist die kollektive Panik, die das Pferd vorwärts reitet, nicht der Jockey.
Für seine Haltung erntet er viel Zustimmung, muss sich aber auch immer wieder rechtfertigen.
Das nahmen mir viele Reiter übel und sie warfen also wirklich mit Rossäpfeln nach mir. Es gab eine ungeheure Aufregung in der Presse und Diskussionen noch und noch.
Geboren 1922 in Stettin, machte Horst Stern zunächst eine Banklehre in Berlin und war im Zweiten Weltkrieg Fallschirmjäger. Seine Liebe zum Tierfilm entdeckte er erst später. In seinen Filmen zeigt Horst Stern nicht nur die Schönheit der Natur, er dokumentiert reales Tierelend, zum Beispiel das Töten von männlichen Küken.
Giftiges Kohlensäuregas löst das Problem. Die kleinen Kadaver holen sich dann Schweinemästereien und Falkenhöfe.
Ende der 70er Jahre beendet Stern seine Fernsehkarriere. Er ist außerdem Mitbegründer des Bundes für Umwelt- und Naturschutz, BUND, und gründete die Zeitschrift Natur. Später schrieb er Romane. Einer seiner letzten öffentlichen Auftritte im Fernsehen 1995 in einer Diskussionsrunde im Bayerischen Rundfunk. Mit Horst Stern geht eine Ikone des kritischen Tierfilms.
Eine totale Mondfinsternis hat am frühen Morgen in weiten Teilen Europas für ein seltenes Naturschauspiel gesorgt. Der Vollmond leuchtete etwa eine Stunde lang kupferrot. Wie hier in der Volkssternwarte Würzburg beobachteten viele Schaulustige das seltene Spektakel. Da der Mond der Erde im Moment sehr nahe ist, erschien der sogenannte Blutmond besonders groß. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 22. Januar.
Dem Westen bringen Tiefausläufer morgen Schnee, sonst beschert uns Hochdruckeinfluss eine ruhige Mischung aus Nebel und Sonnenschein. Im Norden bedecken heute Nacht oft Wolken, im Süden Hochnebel den Himmel. Hier und da rieseln ein paar Flocken, in der Mitte häufig klar. Morgen teils zäher Nebel, teils Sonne. Im Westen verdichten sich am Nachmittag die Wolken und es fällt gebietsweise Schnee. An der Nordsee heute Nacht knapp über 0 Grad, sonst klärend kalt, zum Teil auch zweistellige Minusgrade. Morgen minus 4 Grad in Oberfranken bis plus 3 Grad im Breisgau. Am Mittwoch im Nordosten überwiegend freundlich, sonst mal mehr, mal weniger Wolken und vor allem im Westen und Südosten etwas Schnee. Am Donnerstag zwar viele Wolken, aber meist trocken. Am Freitag im Westen gebietsweise Schnee oder gefrierender Regen, sonst erwartet uns recht ruhiges Wetter.
Um 22.15 Uhr meldet sich Pina Atalay mit diesen Tagesthemen. Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Eine alte Debatte nimmt wieder Fahrt auf. Und gegen das Vergessen. Hologramme von Überlebenden des Holocaust. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.